Die Arbeitsbedingungen kann man so beschreiben, zum Teil, wie sie bei uns im Mittelalter geherrscht haben. Die gleiche händische Gewinnung wie damals, das gleiche zum Teil händische Herausschlagen von Gestein aus dem Stollen.
Ich verstehe um die Bemühungen der Leute, die dort arbeiten, dass man die natürlich schützt. Aber ich glaube nicht, dass man das so hundertprozentig in den Griff kriegen kann, weil es lässt sich nicht immer alles nachweisen.
Kann Schmuck fair hergestellt werden?
Ich kann mich erinnern an einen Vortrag auf der Inhorgenta, das ist eine sehr, sehr wichtige europäische Schmuckmesse, Juwelenmesse. Da war ein Vortrag eines Engländers
von Ignoranz am Anfang über, was ist denn das schon wieder für eine blöde neue Idee von dir? Das habe ich alles gehört. Ist es ganz stark ins Interesse gekippt?
Die Bemühungen einer Branche, eine Sendung von Andrea Hauer.
Alles, was Sie sehen, ist Gold. Es ist nicht rational, es ist nicht emotional, es ist fast spirituell. Greg Valerio, Juwelier.
Goldschmied Nickels, kostbare Abfälle.
Hier sehen Sie einen großen Ehering, ein Herrenmodell. Das wird jetzt hier noch nachbearbeitet, nach dem Guss, geschmirgelt, poliert und dann der Endfertigung sozusagen zugeführt.
Stefan Nickel, ein Goldschmied und Juwelier in Wien-Leopoldstadt, hat effizienzhalber mehrere Schmuckstücke in Arbeit. Ein Silberarmband, das er für eine Kundin kürzt, Ohrgehänge in Mittelgold, da wird er grün schimmernde Turmalinscheiben einsetzen, und den breiten Herren-Ehering, Rotgold, an dessen Seitenflanken feilt er jetzt. Der Ring soll schmäler werden. Sinnvollerweise ist an einem Goldschmiedetisch eine Art Auffangnetz angebracht, aus Rauleder.
Wir nennen es Fell, in dem die anfallenden Späne gesammelt werden, die dann auch dem Recycling zugeführt werden. Also bei uns sind ja die meisten Materialien, mit denen wir tagtäglich arbeiten, sehr wertvoll. Das heißt, wir versuchen da möglichst wenig Abfall zu produzieren und jenen Abfall, der eben nicht zu vermeiden ist, dann dem Fertigungsprozess wieder zuzuführen.
Jedes Glitzerflunserl wird zusammengekratzt in der Werkstatt, oben im ersten Stock. Gold ist Geld.
Wir haben immer schon darauf geachtet, dass wir hauptsächlich recyceltes Gold verwenden. Das heißt, in Österreich ist es eigentlich üblich, Recycling-Gold zu verwenden. Es gibt ganz, ganz wenige Bereiche, wo primär Gold verwendet wird. Das heißt, Gold aus großen industriellen Goldminen. Im Goldschmiedebereich, soweit ich weiß, ist das kaum vonnöten.
Wie andere Goldschmiede ist er ständiger Kunde von Edelmetallscheideanstalten. Zu ihnen bringt er den kostbaren Abfall. Von ihnen holt er in Form dünner Bleche, Stäbe oder Drähte neues kostbares Material. Sprich, neues, altes Material.
Ja, also das ist faires Gold. Das ist, steht außer Zweifel. Faires Gold ist jetzt noch kein normierter Begriff. Wir verstehen darunter einerseits Recycling-Gold. Das ist eben das, was hier anfällt und wiederverwertet wird. Also Gold, das schon teilweise am Markt ist. Altgold, Gold, das nicht mehr getragen wird, das kaputt und nicht mehr reparierbar ist. Das wollen wir und ist auch von unseren Kunden sehr oft gewünscht. Ich nenne ein Beispiel, zum Beispiel, wenn großelterliche Eheringe in neue Eheringe übergeführt werden sollen, dann kommen wir diesem Wunsch natürlich auch gerne nach. Also das ist der eine Bereich, dieses sogenannte Recycling-Gold, das schon lange Zeit am Markt ist, das wollen wir unbedingt auch nützen. Und jenen Bedarf, den wir über diesen Kanal nicht decken können, über den Ankauf von Altgold oder die Wiederverwertung bestehenden Goldes, den decken wir über Fairmined-Gold, das von kleinstrukturierten Bergbauern kommt. Da unterstützen wir eben diese kleinen Verbände, die größtenteils in Südamerika Goldbergbau betreiben.
Von diesem Fairmined-Gold, neu geschürftem Gold aus kleinen Ökobergminen, dazu gleich mehr, kauft Stefan Nickel 600 Gramm pro Jahr. 2015 hat er das beschlossen. Mit diesem gut halben Kilo komme er aus, zusätzlich zum Recycling-Gold. So viel brauche man nicht, denn das begehrteste der Edelmetalle wird fast immer verschmolzen in der Schmiede, mit Kupfer, Nickel, Silber, Palladium. Für Fairmined Gold zahlen er und seine Mutter, die Seniorchefin, einen etwas höheren Preis als für anderes Gold.
Also man kann das beziffern, es sind ungefähr zwischen 10% und 15% mehr zum Tagesgoldpreis. Es gibt einen fixen Preis, da werden Zertifikate ausgestellt und gewisse Bearbeitungsgebühren eingehoben und man zahlt pro Kilo $4,000 Aufschlag, ein bisschen mehr als 10%, aber man hat sich damals auf 10% geeinigt, da war der Goldpreis noch ein bisschen höher. Das ist der Aufschlag, um eben noch stärker den einzelnen Kommunen der Bergbauern zu unterstützen. Wir wollen aber darüber hinaus eben auch ein soziales Zeichen setzen, wie wir es auch bei der Verwendung unserer Diamanten machen, damit es eben entlang der gesamten Wertschöpfungskette unserer Schmuckstücke sozusagen ein bisschen fairer zugeht. Wir sind ein kleines Unternehmen, unsere Möglichkeiten sind natürlich ein bisschen eingeschränkt, das muss man unumwunden zugeben, aber auch wir wollen unseren Beitrag leisten.
Weil viele Leute sind bestrebt, also für sich etwas Gutes zu tun, ein bisschen ein schlechtes Gewissen vielleicht abzulegen, ja, wenn man ja sich was Schönes kauft. Und der Arme, der da buddelt irgendwo in Peru in den Bergwerken, wo sie also wirklich gesundheitlich also nicht die besten Konditionen haben, das kann man sich ein bisschen abkaufen, nicht?
Sagt Doris Nickel, die Mutter. Die Frau mit dem leuchtenden Ohrschmuck, Lapislazuli und etwas Türkises in Gold, hat den Verkauf über.
Es werden wahrscheinlich ja, am Tag 5, 6, 4 mal 6, 4, ja, also sagen wir schon 20, von 20.
Von 20 Kunden, die ins Geschäft kommen, so schätzt sie, fragen 4 nach fairem Gold, wie sie es nennen.
Das, ob das dann ein Geschäft wird, ist dann eine zweite Sache, nicht? Dann machen wir den Kostenvoranschlag.
Seit 2, 3 Jahren wird danach gefragt.
Von wem ist die Initiative ausgegangen? Von Ihnen oder von Ihrem Sohn?
Das
oder?
Ist der Sohn. Die Jugend, bitte, ja? Ich hänge mich da gern an und ich partizipiere da gern mit, aber natürlich ist das die Jugend in erster Linie.
Es ist natürlich ein Werbefaktor. Wir merken das ganz stark bei unseren Kunden, dass die einfach ein bisschen sensibler sind auf die Herkunft der Produkte, die Art und Weise, wie und wo produziert wird. Ich denke, das ist dann für alle Seiten ein konstruktives Vorgehen.
Wieder oben in der Werkstatt steht Stefan Nickel mit Schutzbrille vom Schmelzofen, den rußigen Tiegeln und Modeln, Eingüssen genannt. Es dauert nicht lange, da leckt die Flamme schon über die Schmelzschale mit den teuren, weicher werdenden Bröseln und kurz darauf schüttet der Meister heiße Goldsuppe in seine längliche Gussform. Was er gleich in Händen hält, sieht aus wie ein Stift oder eine Zigarette in verlockend gelbem Glanz.
Also unter so Bekannten und Freunden ist das, denke ich mal, nicht wirklich bekannt. Ich glaube nicht, dass die das wissen, dass Gold unter schlechten Bedingungen gewonnen wird.
Stefan Nickels Mitarbeiterin, die 23-jährige Gesellin Christina Reinisch.
Also die kaufen das, weil sie eine schöne Kette sehen im Schaufenster, nicht weil sie wissen, wie das hergestellt wird. Ich glaube, die Menschen wissen das gar nicht.
Der Lockruf des grünen Goldes, Oro Verde, führt Goldhändler und Juweliere in den artenreichen Dschungel der Chocó-Region im Nordwesten Kolumbiens. Dort wird seit Jahrhunderten Gold geschürft. Die spanischen Eroberer verschleppten schwarze Sklaven hierher, die für sie in den Minen schufteten. Ihre Nachkommen sind nun die Öko-Pioniere der Goldbranche. Aus Brigitte Reisenberger und Thomas Seifert, Schwarzbuch Gold.
Ausgelöst wurde das eigentlich durch die Kampagne zu Konfliktdiamanten. Blutdiamanten, der Hollywood-Film Blood Diamonds, es wurde plötzlich sehr publikumswirksam.
Goldrausch und Quecksilberlunge, der Augenschein des Bergmannes.
Wir wollen jetzt nicht differenzieren zwischen Großbergbau ist schlecht, Kleinbergbau ist gut, darum geht es nicht. Es gibt nur 2 Arten von Bergbau, hat ein guter Freund von mir gesagt. Guten Bergbau und schlechten Bergbau.
Er engagiert sich für einen mensch- und umweltverträglicheren Goldabbau. Felix Huschka, Montanwissenschaftler, freiberuflicher Bergbauberater mit Büro in Leoben und zeitweise, damals in Südamerika, Bergmann.
Ich kam an Ort und Stelle. Im Endeffekt, wir sind 3 Stunden mit dem Maultier hinaufgeritten zur Mine. Dann habe ich gedacht, ah ja, sehr schön, wo ist denn hier bitte der Bergbaudirektor? Ich möchte mich gerne vorstellen und überhaupt, wo ist das Bergwerk? Wir sind im Bergwerk. Das hier ist alles Bergwerk. Und es gibt keinen Direktor. Die Arbeitsbedingungen, zum Teil, wie sie bei uns im Mittelalter geherrscht haben. Das gleiche, zum Teil händische Herausschlagen von Gestein aus dem Stollen, mit Hammer und Meißel, das gleiche Heraustragen des Erzes in kleinen Rucksäcken am Ende der Schicht. Kleinbergleute, die vielleicht im Zug eines ganzen Arbeitstages 5 bis 10 Kilo Erz gewonnen haben und das dann in ihrem Rucksack heraustragen. Zum Teil sind es aber auch unheimlich schwere Säcke. 80, 90, 100 Kilo.
In Kolumbien war das 1992.
Zum Teil wird diese Arbeit nicht in 80 Kilo Säcken, sondern vielleicht nur in 40 Kilo Säcken von Kindern verrichtet. Frauen sind damit beschäftigt, in der Regel das Gold aufzubereiten, das Gestein zu mahlen, das Gold dann mit Quecksilber herauszulösen. Es bildet sich dabei ein Amalgam, ein Goldamalgam, das anschließend durch Erhitzen wieder getrennt werden muss, um das Gold zu gewinnen. Bei diesem Erhitzen entstehen Quecksilberdämpfe. Quecksilber ist, wie wir alle wissen, ein hochgiftiges Metall.
Wie sehr die Goldgewinnung Ihnen die Gesundheit raubt, sei den Bergleuten kaum bewusst, beobachtete Felix Ruschka, trotz aller Schinderei. Beziehungsweise, wenn man 5-mal so viel verdient wie jemand in der Fabrik oder auf dem Feld, $8 pro Tag statt $1,6, dann mag man Bedenken diesbezüglich verscheuchen. Irgendwann fängt das unheilbare Nervenleiden an oder ein Nierenleiden oder Silikose, erzählt der Wissenschaftler. Husten, Brustschmerzen, Kurzatmigkeit, Blutspucken.
Und viele Kleinbergleute in anderen abgeschiedenen Gegenden sind sich heute noch darüber nicht bewusst.
Viele Ärzte dieser Gegenden, Ruschka kennt auch Ecuador und Peru, er spricht Spanisch, hat insgesamt 14 Jahre in Südamerika gelebt. Ärzte seien dort oft bemerkenswert unwissend. Jedenfalls würden sie Krankheit und Beruf in keinerlei Zusammenhang bringen. Die Lebenserwartung in kolumbianischen Goldminen beträgt 35 Jahre.
Diese Bedingungen gibt es auch heute noch. Man dürfen nicht vergessen, es gibt mehr oder weniger 20 Millionen Kleinbergleute allein im Goldbergbau weltweit.
Die Familien, die er kennenlernte, begannen auf eigene Faust zu schürfen. Oder sie tun, was die Vorfahren taten. Sie graben ein Loch. Unorganisiert sind sie meistens und erpressbar, wenn sie die Ware verkaufen wollen. Keine Regeln, keine Rechte. Es ist wilder Westen. Felix Ruschka staunt noch heute, längst wieder im Leobener Büro, von wo aus er die Schweizer Regierung und deutsche Bergwerke berät, erstaunt noch heute, wie hilfsbereit die Kleinschürfer sind. Ehrensache, einander nicht zu bestehlen.
Es ist tatsächlich eine Möglichkeit für die Ärmsten der Armen, auch reich zu werden.
Goldsucher hat er ebenso in der Mongolei getroffen. Buddhistische Hirten, denen der Boden heilig ist.
Das ist eben auch zum Teil auch natürlich der Reiz des Kleinbergbaus, die Attraktivität des Kleinbergbaus auch, die Chance, unter Anführungszeichen, die Lotterie zu gewinnen. Gold ist praktisch gleichbedeutend wie Geld, auch wenn es heutzutage keine offizielle Währung mehr ist. Und in dem Moment, wo ich im Prinzip Geld aus dem Fluss waschen kann, wird es immer jemanden geben, der Geld aus dem Fluss waschen kann.
Diese Schürfer, die Kleinen und Freiberufler, hinter denen keine Gewerkschaft steht, sind dem Montanwissenschaftler Felix Ruschka ein Anliegen.
Sinnvoll würde ich einmal als alle diese Initiativen bezeichnen.
Er ist im Vorstand der ARM, Alliance for Responsible Mining, Allianz für verantwortungsvollen Bergbau. Gegründet 2004 hat die internationale Organisation die Zertifikate Fair Trade und Fair Mined Gold entwickelt, in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und einem wichtigen Initiator, dem Londoner Goldschmied Greg Valerio. Was die Kleinschürfer zuerst einmal vom Zertifikat Fair Trade haben, beschreibt Greg Valerio im Schwarzbuch Gold so.
Sie sind nicht mehr in den Händen von skrupellosen Händlern, von denen sie oft nur 70% des London Billion Market Associations Preises bekommen, sondern sie haben eine Garantie auf einen Minimumpreis von 95% des LBMA-Preises plus einer 10%igen Prämie.
Fairtrade-Gold ist das eine, das andere ist Fair-Mined-Gold. Dieses Label inklusive einer Extraprämie bekommen jene Schürfer, die ökologisch produzieren,
anstelle von Quecksilber Cyanidlaugung. Das Cyanid ist auch eine giftige Substanz. Wie viele Substanzen, die wir auch im täglichen Leben verwenden, giftige Substanzen sind. Es geht darum, dass Cyanid unter streng kontrollierten Bedingungen, technischen Bedingungen eingesetzt wird. Was die Konzentration betrifft, die Temperatur, den pH-Wert etc. betrifft. Und genau diese technischen Bedingungen kann nur praktisch ein technisch ausgebildetes Personal einhalten. Im Fall von Quarta Horas Magdesa haben die Kleinbergleute selber einen Aufbereitungsingenieur eingestellt, der genau diese Betriebsparameter dieses Laugungsprozesses steuert, kontrolliert und sicherstellt, dass dadurch keine Umweltschäden verursacht werden.
Die meisten Kleinschürfer, 95%, arbeiten noch mit den hochgiftigen Chemikalien. Das schreiben Reisenberger und Seifert in ihrem Schwarzbuch Gold 2011. Das sagt auch Wissenschaftler Huschka. Die Kleinschürfer machen einen kleinen Teil der Goldproduzenten aus, 12%. Auch das eine Zahl aus dem Schwarzbuch Gold. 88% des Goldes weltweit wird von den Großen abgebaut. Konzernen, kanadischen zuallererst und südafrikanischen, US-amerikanischen, australischen, usbekischen, russischen. Sie schlagen oft gegen den Willen der Bevölkerung ganze Fabriken ins Erz, bis 3 Kilometer in die Tiefe oder gar 5. Sie hinterlassen riesige Abraumhalden, Grubenwässer, Chemiebomben. Auch ihr Tun ist längst im Fokus von Umweltorganisationen, Spiel- und Dokumentarfilmen der No Dirty Gold Kampagne.
Parallel dazu hat sich zum Beispiel um 2005 herum das Responsible Jewelry Council gegründet, eine Industrieinitiative, ebenfalls für eine verantwortungsvolle Schmuckproduktion.
Felix Huschka sieht Fortschritte, ebenso punkto Diamantenbergbau.
Diamanten werden heutzutage großteils im Großbergbau industriell produziert. Ein großer Prozentsatz der Diamanten kommt aus Ländern wie Kanada, Russland. Aber in Ländern wie Kanada, dort bestehen Produktionsbedingungen, die allen Standards von Best Practice eigentlich entsprechen.
Diamanten sind ein besonderer Konfliktrohstoff. Sie halfen die Bürgerkriege in Angola, Liberia und Sierra Leone zu finanzieren. In den 1990er Jahren begann der sogenannte Kimberley-Prozess. 2003 entstand daraus ein Zertifizierungsschema. 54 Staaten nehmen daran teil, die gesamte EU zählt als ein Mitglied. Nur mehr Diamanten mit klarer Herkunft sollen in den Handel kommen. Die Kritik reißt nicht ab. In manchen Mitgliedstaaten des Kimberley-Systems würden Zertifikate gegen Geld ausgestellt. Huschka ist eher zuversichtlich.
Sofern Diamanten aber aus einem Schema bezogen wird, das dem Kimberley-Prozess unterliegt, kann man wiederum ziemlich sicher sein, auch da saubere Diamanten zu bekommen. Und speziell für Diamanten aus Kleinbergbau gibt es ebenfalls ein eigenes Schema. Dafür gibt es die Diamond Development Initiative, DDI oder DDI. Der ist erst seit 2 oder 3 Jahren in Kraft getreten. Aus dem Grund gibt es auch noch sehr wenige Kleinbergbaukooperativen, Kleinbergbaugruppen, die unter diesem Standard produzieren.
Man kennt es von Schokolade und von Kleidung, aber von Schmuck ist das nicht so im Bewusstsein, finde ich halt.
Wie wichtig ist Ihnen fair hergestellter Schmuck?
Ich trage keinen.
Eigentlich gar nicht, weil ich bin kein Schmuckmensch.
Nein, das ist nicht so wichtig.
Er muss schön sein in erster Linie. Also ob fair tritt oder nicht, es muss mir gefallen.
Ich bin froh, wenn man bei Kreuz nicht wehtut.
Wissen Sie was darüber?
Nein.
Davon verstehe ich nichts.
Wenn man nicht viel Schmuck trägt, dann ist das nicht so das Thema. Ich meine, es ist bei vielen anderen Sachen das Thema, so bei Kleidung und so, aber das ist mir noch gar nicht so bewusst.
Die Mantel gehört schon irgendwas gemacht, aber der Einzelne, glaube ich, ist da zu schwach dazu. Da müssen die, die da an den Hebeln sitzen, was machen, die die Macht haben. Das ist das.
Ich bin für alles, was fair ist.
Das erste faire Gold für Schmuck, Trophäen, Medaillen, Kunstgegenstände und Münzen ist seit Frühjahr 2011 in Großbritannien auf dem Markt. Über die nächsten 15 Jahre wollen Fairtrade, Fairmined 5% des Goldschmuckmarktes erobern. Das wären 15 Tonnen Gold jährlich. Aus Schwarzbuch Gold.
Und ich habe dann eben mich informiert, habe dann auch drüber gesprochen, natürlich mit anderen Goldschmieden und wurde erstmal ziemlich belächelt.
Wer fair sein will, braucht Nerven.
Vor allem von den so älteren Herren der Branche, es waren tatsächlich Männer. Also ich habe mir so Sachen angehört wie, also sowas gibt's gar nicht, die haben das einfach negiert, das ist irgendein Blödsinn, oder haben mich ausgelacht, na und was zahlst du für den Gold? So haha, da drückt jemand. Also erzählt er irgendein Geschichtel.
Das war im Jahr 2013.
Genau, und habe dann aber mit dem Herrn Skrein gemeinsam, so den konnte ich dann davon überzeugen, dass es eine gute Sache ist.
Sie sind die Vorreiter in Österreich in Wien. Caroline Kerschbaumer, Goldschmiedin und Juristin, Jahrgang 81. Und im Moment ist sie hauptsächlich als Juristin aktiv. Ihr Ex-Chef Alexander Skrein, Innenstadtjuwelier, Jahrgang 53. Kürzlich hat die Branche ihn zum Mann des Jahres gekürt.
Nach einem anfänglichen Zögern, weil ich die Mühe der Umstellung gescheut habe, hat mich leider mein Gewissen nicht in Ruhe gelassen und dann habe ich die Firma umgestellt, komplett auf faires Gold.
Ich komme ja aus dem Menschenrechtsbereich und dadurch habe ich sicher eine Sensibilisierung dafür.
Es ist natürlich auch ganz wichtig, dass als vor 4 Jahren wir damit angefangen haben, es keinen Lieferanten für faires Gold in Österreich gab. Wir haben unser Gold in England beziehen müssen.
Genau, und habe dann begonnen zu recherchieren, wie es ausschaut mit Alternativen.
Das war eine Scheideanstalt in England, die wir gefunden haben. Es gab eine zweite Scheideanstalt in Frankreich damals. Wir haben rein im EU-Raum gesucht, weil wir einfach etwas gesucht haben, wo wir ohne Zölle und ohne Zollformalitäten das Gold hereinbekommen können.
Ganz insgesamt war da viel Angst bei den Goldschmieden, weil dann natürlich war so, oh Gott, mache ich damit jetzt alle meine Produkte schlecht? Mache ich damit schlecht alles, was ich bis jetzt gemacht habe?
Heute ist es einfach. Also heute muss man diese Pionierarbeit nicht mehr machen. Das ist gelaufen zum Glück. Ich kaufe jetzt bei der Gusse ein. Seit die Ögusa umgestellt hat, kaufe ich nicht mehr in England, sondern kaufe bei der Ögusa ein.
Bei der Ögusa in Wien Leasing, Österreichs größtem Metallscheideunternehmen. Es gehört zum belgischen Konzern Umicore. Aus einem großen Metallkorb schaufelt ein Arbeiter goldverschmutzte Bröckchen in den Ofen.
Naja, ich habe ja Haferflocken, Gold, Silber, alles mögliche, Palladium. Kann viel drin sein.
Das heißt, da werden die Goldreste, die wir zurückgekriegt haben, mit 3/4 Silber vermischt. Und dann wird das Ganze aufgeschmolzen und in Wasser reingegossen. Und dann stehen dann diese linsenförmigen Spratzen, also wie eine Eintropfsuppe im Prinzip, nur aus Metall. Und wenn wir es dann in die Salpetersäure reingeben, in die heiße, dann löst sie sich besser. Und es löst sie dann alles andere auf und das Gold bleibt in dem Korb. In einer schlechten Qualität, die wir dann erst durch Elektrolysevorgänge dann auf 4,9er Gold bringen.
Markus Fasching, der Geschäftsführer, eilt weiter ins Büro. Seit 2012 ist die Ögusa Mitglied des RJC, Responsible Jewelry Councils, der vorhin erwähnten internationalen NGO der verantwortungsbewussten Juweliere. Sitz in London. Mitglied sein heißt, Lieferketten jederzeit nachweisen zu können und alle 1,5 Jahre, gerade wieder, Prüfer im Haus zu haben, Unabhängige, wie Markus Fasching versichert.
Da kommen aber 3 Leute eine Woche lang und checken wirklich alles durch. Dass eben das, was wir behaupten, keine Behauptungen sind, sondern wirklich erwiesenermaßen ist. Also, dass wir diese Abfälle ankaufen, dass wir die Kunden alle überprüfen, dass wir das getrennt halten, dass wir uns an alle Auflagen und noch mehr halten. Also die Auflagen des RJC sind höher wie die gesetzlichen zum Teil.
Getrennt halten. Damit ist gemeint zuerst einmal getrennte Lagerhaltung, verschiedene Tiegel. Hier Recyclinggold, der allergrößte Teil, dort Fairtrade-Gold, das fair gehandelte, ein kleiner Teil, da Fairmined-Gold, das Öko-Gold, für das die Extra-Prämie bezahlt wird, der kleinste Teil. Sodann folgt die getrennte Aufbereitung. Wenn das Gold mit dem jeweiligen Mascherl zu Barren und Blechen geformt oder mit anderen Metallen legiert wird, unterschiedliche Reaktoren, andere Walzen, andere Körbe, etc. etc.
Die Hauptarbeit ist also, ein Managementsystem aufrechtzuerhalten und das wirklich alles zu machen. Also sich jeden Anlieferer genau anzuschauen, ist das Ausmaß an Abfällen, das der abliefert, plausibel? Mit wem arbeitet zusammen? Woher bezieht der sein Vormaterial? Ist sichergestellt, dass damit irgendwas damit finanziert wird, was man nicht will? Und das muss man alles nachweisen. 10% mehr Kosten hat man.
Ögusa-Chef Markus Fasching ist Betriebswirtschaftler. Woher kommt sein Engagement fürs faire Gold?
Ja, da fragen Sie den Richtigen, das kommt dazu Teil von mir. Also wir sind auch innerhalb des Konzerns bei diesen Zertifizierungen Vorreiter gewesen. Nach dem RJC Chain of Custody Standard sind weltweit überhaupt nur 35 Scheideanstalten zertifiziert. Da bin ich stolz darauf, dass die Ögusa eine von denen ist. Das hängt wirklich damit zusammen, dass ich schon dran glaube,
dass die Leute immer stärker drauf schauen, die Konsumenten immer stärker drauf schauen werden. Ich bin auch ein bewusster Konsument, ich möchte auch wissen, wo das alles herkommt. Und man muss vorher seine Hausaufgaben machen. Also es ist auch so, und die bewerben das auch gar nicht so stark, wenn Sie sich die Mitgliederliste des RGC anschauen, dann sind da alle großen, wirklich Luxuslabels drinnen, die alle sicherstellen wollen, dass sie da nicht angreifbar sind und dass sie ja nichts zu verbergen haben.
Also was Sie hier sehen, kommt aus Taiwan, aus Japan. Es gibt natürlich auch in Europa Korallen, das wären die Sardinia. Und Edelkorallen, die für Schmuck verarbeitet werden, habe ich Ihnen hier aufgelegt. Und zwar, die Edelkorallen fangen bei Schneeweiß an, gehen in Rosa über. Es gibt ein Dunkelrot und das allerdunkelste von allem ist die japanische Ochsblattkoralle.
Korallen groß wie Murmeln, ovale und tropfenförmige oder wie Borsten liegen in Schnüren auf einem der langen Vorführtische. Elfriede Schwarzer ist seit vielen Jahren, sie ist 78, in der CIBIO tätig, einer internationalen Handelsorganisation der Schmuckbranche, und sie verkauft immer noch Edel- und Schmucksteine, Perlen und Korallen.
Es gibt Korallenriffe, von denen ja in den Zeitungen und in den Berichten laufend geschrieben wird. Das sind aber nicht die Korallen, die in Schmuck verarbeitet werden. Korallenriffe sind zwischen 8 Meter bis 20 Meter, allerhöchstens einmal bis 80 Meter, das kommt auf die Situation an und das Land, unter der Wasseroberfläche. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass die erhalten bleiben, dass die gepflegt und gehegt werden, so wie es am Barriereriff auch ist, dass die Touristen zwar kommen, aber nicht dort herumschwimmen dürfen. Das hat nichts mit Schmuckkorallen zu tun. Edelkorallen, die für Schmuck verarbeitet werden, gehen bis zu 400 Meter tief hinunter. Und da gibt's Regelungen. So, die Japaner zum Beispiel haben gewisse Zeiten, wo sie gar nicht rausfahren dürfen. Jänner, Februar, Juni, Juli, das sind die Fischleiche, da ist die Zeit, wo die Natur erwacht und was tut, da darf kein einziges Boot rausfahren. Die Fischer haben eine Lizenz, sind registriert. Wenn sie rausfahren, müssen sie genau bekannt geben dem Ministerium, wann sie rausfahren. Sie müssen ein Gerät mithaben, wo man genau sieht, wo sie stehen bleiben, wo sie hinuntertauchen mit den Netzen. Und der Motor muss ausgeschaltet sein, damit man also nicht die Stöcke herausreißt. Und es ist eine Vorschrift gegeben, wie viel sie ernten dürfen pro Boot und wann sie ernten dürfen.
Aus Japan und China holt sie die rot-orangen Schätze, wobei sich unter diesen auch die Sardinia-Korallen befinden, die schön gefärbten sardischen und korsischen, die sich mit ihrem festen Kalk besonders gut verarbeiten lassen. Die Asiaten würden alles aufkaufen, wie Elfriede Schwarzer sagt, hätten eine lange Beziehung zu den Korallen. Japaner schnitzten daraus Figuren, ihre Hausgötter. Japanische und chinesische Schleifereien hätten mehr Know-how und vor allem, sie würden billiger produzieren.
Dadurch, dass das Thema Koralle so wichtig geworden ist, haben wir eine neue Kommission gegründet. Also eine Kommission gegründet für Korallen. Wir haben ja diese strengen Vorschriften auch mit CITES-Dokumenten. Und daher muss ja genau beschrieben werden, was darf eingeführt werden, was darf nicht eingeführt werden. Das ist dieses Washingtoner Abkommen, was geschützt werden muss und was nicht geschützt werden muss. Und da gibt es ein Appendix ABC. Und einige Korallen dürfen überhaupt nicht geerntet werden. Das sind aber wieder keine Korallen, die für Schmuckzwecke verwendet werden. Schwarze Korallen, goldene Korallen und solche Sachen. Und man kann nicht jedes Gewerbe totlegen, nur weil plötzlich jemand meint, also es wäre schädlich, wenn man das abbaut. Und jeder Juwelier ist bemüht, nur bei einem ordentlichen Händler einzukaufen. Und die Korallen, die auf den Markt kommen, die sind natürlich durch diese ganzen Kontrollen gegangen. Und daher kann man schon davon ausgehen, dass das in Ordnung ist.
Glaubt Großhändlerin Elfriede Schwarzer.
Man muss sich ja wirklich bewusst sein, dass die Perlenindustrie heute eine Großindustrie in manchen Ländern geworden ist. Also China, Japan, zum Teil eben auch in Polynesien. Das sind ganze Tierfarmen. Ich will die Sache auch nicht zu mies machen. Ja, Perlen sind ein wunderschönes Naturprodukt, das eben sich nur bildet, wenn eine Muschel oder eine Schnecke eine Irritation erfährt. Das kann eben durch Krankheit, Parasiten sein oder Verletzung beim Kampf oder was auch immer. Aber eben auch, und das macht man sich zunutze, durch Einbringung eines Kerns oder eines Stückchen Fleisches.
Die Mineralogin und Gemmologin Vera Hammer, Leiterin des staatlichen Edelstein-Instituts im Naturhistorischen Museum.
Das ist wieder so eine Frage ja, des Umgangs mit Tieren oder spürt die Muschel, dass ihr dieser eingepflanzte Kern wehtut. Das können wir ja so als solches nicht nachvollziehen. Ja. Aber das, was vielleicht das größte Problem bei der Perlenzucht macht, ist so wie bei vielen anderen Tierzuchten, wie bei der Fischzucht, dass die Tiere mit Antibiotika vollgestopft werden, um diesen Prozess zu überleben, um weiter wachsen zu können. Und mit diesem Antibiotikum wird natürlich nicht nur das Muschelfleisch begiftet, sondern auch Teile der Meere oder der Seen, in denen diese Muscheln oder diese Perlenmuscheln gezüchtet werden. Und Antibiotikum im Wasserkreislauf bedeutet natürlich auch für die umliegende Bevölkerung, Antibiotika zu sich zu nehmen.
Was tun?
Ich muss ja keine Zuchtperlen kaufen, ich kann ja eine echte Perle kaufen. Nur das erfordert halt ein gewisses Budget, also echte Perlen, die echte Seewasserperlen oder echte Süßwasserperlen, die eben nicht aus einer Perlenzucht stammen, sind relativ selten geworden, weil der Perlenmarkt durch die Zuchtperlen überschwemmt ist. Plastikperlen kaufen.
Ich kaufe keine Billigperlen, weil bei Billigperlen ist klar, dass die Ausbeutung aufs Maximum getrieben wurde und getrieben werden musste. Es gibt keine Garantie. Aber es gibt die Garantie dafür, dass die ganz billigen Sachen missproduziert sind. Die Garantie habe ich.
Der Juwelier Alexander Skrein.
Welcher Rohstoff ist heute kein Thema? Ich habe keine Garantie dafür, dass die Zertifikate aus einem bestimmten Land nicht aus einem Ministerium ausgestellt wurden, wo der Minister korrupt ist und Geld dafür bezahlt bekommen hat, dass er so und so viele Zertifikate aus der Hand gibt. Ich würde die Garantie auch bei Gott selber nicht dafür geben. Trotzdem kann ich davon ausgehen, dass der Prozentsatz der, ich nenne es jetzt fair oder verantwortungsvoll produzierten Diamanten höher ist als der Prozentsatz der fair produzierten Saphire oder Rubine oder so oder Edelsteine, die nicht in dieser Form kontrolliert werden wie Diamanten. Es geht immer um das, was relativ unter Einsatz unserer Vernunft möglich ist.
Es sieht so aus, als wären die Bemühungen in Sachen Gold am weitesten gediehen. Alexander Skrein hat einen Verein gegründet und Workshops veranstaltet mit Juwelieren, Goldschmieden, Innungsvertretern, Wissenschaftlern, Aktivisten. Fairtrade Österreich ist dabei, namentlich Hartwig Kirner.
Derzeit haben wir eine Mine in Peru zertifiziert. Es kommt jetzt eine zweite dazu. Es wird auch in Afrika daran gearbeitet, kleinere Minen zu zertifizieren. Die Mengen, die dort derzeit verfügbar sind, sind aber sehr gering.
Die Organisation hat Betreuer vor Ort, Einheimische jeweils. Sie sitzen in den Produzentennetzwerken. Externe Leute wiederum würden Kontrollen machen.
Nachdem Gold ein sehr neues Fairtrade-Produkt ist, ist natürlich derzeit auch die Bekanntheit noch nicht so weit verbreitet. Allerdings ist mit der Zusammenarbeit mit dem Dorotheum und der Firma Ruesch sind zwei sehr große Player im österreichischen Goldhandel eingestiegen. Das heißt, ich erwarte mir schon hier eine durchaus erfreuliche Zukunft von Fairtrade Gold.
Unsere Ringe gibt es in 14 Karat Gelbgold, in 14 Karat Weißgold. Es gibt auch zwei Modellpaare, die in Bicolor, also in zweifärbig gearbeitet sind.
Freut sich Karin Sei vom Dorotheum, Leiterin des Handelsbereiches. Mit seinen 30 Filialen macht das expandierende Haus mehr und mehr Werbung. Fair liebt, fair lobt, fair heiratet.
Wir verkaufen dadurch auch tatsächlich mehr Eheringe als früher. Das war sicherlich auch eine Überlegung dahinter, zu sagen, wenn wir uns diesem Thema widmen, dann haben wir vielleicht auch Möglichkeiten, uns neue Kundengruppen zu erschließen. Ja, bewusste Konsumenten. Wir sprechen hier nicht von ganz jungen Konsumenten. Wir sprechen von Menschen in ihren 30ern, wenn es die erste Eheschließung ist, oder auch eher nochmal später, wenn es die zweite Eheschließung ist. Sehr beliebt sind diese Modelle hier in Gelbgold poliert, oder auch ein ganz beliebtes Modell ist dieses in gehämmerten Gelbgold und gehämmerten Weißgold. Die werden sehr, sehr gerne genommen, weil man hier auch gut sieht.
Schlusspunkt. Das Joghurtbecher-Collier und andere Raffinements.
Das ist aus Abfallprodukt, aus der Joghurtflasche.
In der Galerie Moha in der Wiener Innenstadt präsentierte unlängst bei den alljährlich stattfindenden Wiener Schmucktagen der Deutsch-Vietnamese Sam Thu Dong, Künstler und Goldschmied, ein Collier aus zusammengesteckten Joghurt-Trinkflaschen.
Vor einigen Jahren habe ich das zufällig im Müll gefunden und fand die Farbe und die Form so schön und habe dann eifrig damit gesammelt.
Das weiße Material hat er kunstvoll ausgestanzt, ein Rondenmuster, und es mit Onyxsteinchen versehen.
Ich hätte es wirklich sehr leicht und auch sehr pflegeleicht.
Eine extravagante Halskrause aus fairem Material.
Man muss ja nicht unbedingt jetzt alles in Edelmetalle machen. Ja, ich muss sagen, es ist wirklich sehr positiv herausgekommen, dass die Leute einfach faszinieren, dass man aus einem Abfallprodukt sowas herstellen kann. Und auf den ersten Blick sieht man das gar nicht.
1.000 Euro übrigens.
Die Schmuckteile sind immer alle aus Plastiksackerl und Folien. Nur die technischen Teile wie jetzt Broschierungen oder Ringschienen, die sind aus Silber.
Zwei weitere Künstler, die ihre Kreationen ausstellten bei den Schmucktagen, arbeiten mit Müll quasi.
Ganz normale Einkaufssackerl oder Verpackungen. Und mittlerweile arbeite ich viel mit Folien von Baustellen, die Verpackungen von Ziegelsteinen oder Dämmstoffen. Die haben meistens eine sehr schöne Farbe und sind in großen Mengen verfügbar. Ich fahre an die Baustelle und frage. Und die sind meistens dankbar, dass sie so loswerden.
Mario Albrecht aus Bayern faltet und presst, seine Technik ist sein Geheimnis, sagt er, Plastiksackerln zu Amuletten und Broschen.
100% Recycling. Die Bänder sind aus T-Shirt-Stoff.
Es entstehen bunte, marmorierte Stücke, die wie Email oder Keramik aussehen.
Ich wollte jetzt nicht mit so absoluter Gewalt irgendwas recyceln, aber das Material fand ich ziemlich spannend. Und durch meine Experimente bin ich dann auch immer mehr reinkommen. Ich meine, wir sind täglich davon umgeben, ohne was Schönes zu sehen oder darin zu sehen, und ich möchte es einfach zu was Schönes machen.
This is a brush. It's a brush from the collection I call Fuck Yeah.
Und er, Cédric Chevalier, do it. Ein französischer Schweizer mit Dackel, Designer mit Studio am Genfersee, ehemaliger Mechaniker mit Drogenproblem.
And I was a bit lost, I have to tell you. I was very sad about
das erzählt er, weil Kunst und Schmuck ihn gerettet hätten. Sägt und bohrt und schmirgelt. Er fabriziert große, auffällige Broschen, bunte, surreale Figuren mit einer Art Geweih.
Things like, they tell me Hirsch.
Aus ausrangierten Skateboards, den mehrschichtigen, aus Furnierblättern bestehenden Standflächen.
And they are so nice, so well colored.
Alles hat ein zweites Leben, sagt er.
Tomorrow it's a new day. The philosophy I wanted to say with upcycling, what is very exciting, it's that the life tomorrow is not the life yesterday. So you can change everything you want.
Kann Schmuck fair hergestellt werden?
Natürlich.
Man muss natürlich auch sehen, dass wir in einer Zeit des Generationswechsels momentan leben. Das spielt auch eine Rolle.
Ist es die Globalisierung? Wir reden über so etwas. Früher hat man nicht danach gefragt.
Ich sehe das ganz, ganz eindeutig. Es gibt immer mehr davon. Also sie sprießen überall heraus, diese Leute, die das machen.
Die Bemühungen einer Branche.
Also ich denke mir, was man immer so im Hinterkopf bei diesen Sachen behalten kann, das ist ein Luxusprodukt, das wir alle nicht brauchen. Keiner von uns braucht Gold. Und wenn ich mir das anschaffe, dann ist das ein Luxus. Und dann kann ich es mir ganz einfach leisten, darauf zu schauen, wo das herkommt.
Eine Sendung von Andrea Hauer.
Musik, unter anderem aus den Filmen Blutdiamant und Händler des Todes, sowie James Bond stirbt an einem anderen Tag. Außerdem Dirt Ligeti. Zitate aus Schwarzbuch Gold, Gewinner und Verlierer im neuen Goldrausch von Brigitte Reisenberger und Thomas Seifert, Verlag Deutike, 2011. Nähere Informationen zur Sendung auf oe1.orf.at.